Ja, ein seelsorgerliches Thema, Befreiung von Bitterkeit. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Bitterkeit ist, so bitter sauer sein, auf irgendetwas, ja, nicht mögen. Aber bevor wir das Thema betrachten, möchte ich euch herzlich einladen noch zu den Gottesdiensten hier im Haus, morgen früh um 10 Uhr. Es kommt auf dein Herz an, passt eigentlich zu dem Thema, Bitterkeit. Wir müssen auf unser Herz aufpassen. Wenn du auf dein Herz nicht aufpasst, da sind so viele Leute und so viele Dinge, die dein Herz haben möchten. Die Welt, der Teufel, der Herr, alle wollen dein Herz haben. Die Menschen und so weiter, aber du kannst dein Herz nicht heilen. Entweder oder. Mach eine ganze Sache mit dem Herrn. Also, es kommt auf dein Herz an, was du mit dem Herzen machst, was aus deinem Herzen rauskommt, was das Herz voll ist. Das geht über. Dann am Mittwoch gibt es geistige Infektionen, diese geistige Grippe, geistige Beleidigung, eingeschnappt sein, angesteckt sein, geistige Immunschwäche, gibt es geistige Infektionen, das werden wir behandeln, dieses Thema. Dann am Freitag wird das Thema sein, erlebe den offenen Himmel. Wir werden da auch dann beten für Menschen, die Gebet brauchen oder einen offenen Himmel über ihr Leben brauchen. Wir brauchen das. Wenn der Himmel verschlossen ist, dann kannst du machen, was du willst, bewegt sich nichts. Wir brauchen einen offenen Himmel und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir diesen offenen Himmel erleben. Weißt du, Gott sagt, wenn ihr in das gelobte Land kommt nachher, das seid ihr von mir abhängig, von dem Früh- und von dem Spätregen. Also der offene Himmel. Nächsten Samstag, so Gott will und wir leben. Gott bricht sein Schweigen. Gott will mit dir und mit mir reden. Und zwar in der Stille. Gott bricht sein Schweigen. Plötzlich spricht er nachts mit dir. Plötzlich spricht er unterwegs mit dir. Wenn du auf dem Fahrrad sitzt oder auf dem Schlitten, heute jetzt beim Schnee oder auf den Skiern oder wo auch immer. Gott spricht zu dir. Gott spricht auf mannigfaltige Art und Weise. Gott bricht das Schweigen. Wir sind in der Endzeit und Gott redet. Dann am nächsten Sonntag, was ist echte Freude? Wir haben ja Karneval, die Menschen suchen Freude und denken Ausgelassenheit oder ausgeflippt sein oder was auch immer. Das ist Freude. Freude ist viel mehr. Es ist eine Herzenssache. Es ist eine Herzenssache. So, Befreiung von der Bitterkeit. Es gibt so viele bittere Realitäten, so viele bittere Dinge, die wir schlucken müssen. Die Kinder Israel, als sie aus Ägypten auszogen, das Passamahl feierten, da gab es nicht nur das Lamm und nicht nur das Süße. Nein, es gab auch bittere Kräuter. Zum geistlichen Leben gehören bittere Kräuter und die müssen auch richtig verarbeiten. Diese bittere Erfahrungen, die müssen wir schlucken und verarbeiten und nicht dabei hängen bleiben. Also es gibt so viele bittere Realitäten, die einfach da sind, die wir nicht verändern können, die an uns nagen, die uns auffressen wollen manchmal. Also mein Herz oder unser Herz oder dein Herz, was auch immer, kann zwei Dinge haben. Entweder ist voll von Liebe oder voll von Bitterkeit. Voll von Liebe, dass du jeder mal lieben kannst, auch die komischen, die unsympathischen und die hässlichen und was weiß ich, die gar nicht so nach in deiner Chemie hineinpassen, dass du sie alle lieben kannst, sogar deine Feinde. Jesus sagt, liebe deine Nächsten und dein Nächster ist durchaus dein größter Feind, dein Nachbar. Die meisten Leute haben Knatsch mit der Nachbarschaft. So, liebe deine Nachbarn, deine Nächsten, ob sie gut sind oder schlecht. Und wenn sie auch, selbst wenn sie Ausländer sind, sie muss ja alle lieben, auch die Ausländer. Auch die gehören dazu, auch die hat Gott geschaffen. Und die hat er in unsere Nähe gebracht. Sondern damit wir nicht mehr aufs Missionsfeld gehen können, müssen, sondern dass wir unser Missionsfeld vor der Haustüre haben. Und dann das nächste, was in unserem Herzen hineinkommen kann, das ist Bitterkeit. Und Bitterkeit kommt so schnell rein, deshalb sagt die Bibel, pass auf, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und dann am Schluss noch einen bitteren Baum gibt, der nur bittere Früchte produziert und ungenießbare Früchte produziert. Also entweder Liebe oder Bitterkeit kann unser Leben bestimmen. Niemand kann auf Dauer sein Herz verstecken und sagen, ja, niemand erfährt, was da drin ist. Mein Herz ist klein und niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Verstehst du, dieses kleine Herz? Dieses kleine Herz, weißt du, das Herz ist ein Wunderwerk Gottes. In einem Lebensjahr schlägt das Herz 42 Millionen Mal. Normal, wenn du nicht hohen Blutdruck hast und Puls. 42 Millionen Mal schlägt das Herz und so. Aber du kannst nicht auf Dauer verstecken. Entweder hast du Liebe drin oder bist du bitter und sauer. Und das eine und das andere. Sie werden beides zur Leidenschaft, Liebe und Bitterkeit. Bitterkeit entsteht, und ich möchte zuerst mal aufarbeiten, dieses Thema seelsorgerlich ist ein Thema, was immer wieder in der Seelsorge angesprochen werden muss, denn die meisten Leute sind verbittert. Verbittert vom Leben, sie sind enttäuscht, sie sind entmutigt, sie sind zurückgewiesen worden, abgelehnt worden, ihnen ist so vieles vorenthalten worden und so weiter. Und da wird man bitter. Du wirst mit der Zeit bitter. Du fängst fröhlich an, gehst fröhlich an die Sache ran und dann plötzlich kriegst du einen Korb. Wir mögen dich nicht. Wenn das nicht verarbeitet wird, diese Bitterkeit, diese bitteren Kräuter, und wenn du das nicht irgendwie aus deinem Leben ausblendest oder löscht, diese bitteren Erfahrungen und was alles auf deine Seele eingedrungen ist, dass du suchst dann nachher nach Gerechtigkeit, du forderst nach Rache, nach Vergeltung. Also Bitterkeit will sich rächen. Herr, schaffe mir Recht. Schaffe mir Recht. Das ist also, was Bitterkeit verursacht, fordert Rache. Wenn einem das, was man sich gewünscht hat und er gebraucht hat und was man nötig hatte und so weiter und nicht gegeben wurde oder vorenthalten wurde, wird man bitter mit der Zeit. Also die denken an alle, bloß nicht an mich. Wenn deine Bedürfnisse nicht gestillt werden, fühlt man sich bestohlen, beraubt, ungerecht behandelt. Und so viele Menschen fühlen sich tagtäglich ungerecht behandelt von Geschwistern. Ja, manchmal denkt man sich nichts dabei und man behandelt jemand ungerecht. Man denkt sich nichts dabei. Und so viele Leute, die denken sich nichts dabei, die leben ihr Leben, sind vielleicht auch Verletzte, denn Verletzte verletzen wieder. Deshalb sagt die Bibel, ein Priester soll nicht eine Verstoßene heiraten. Das heißt also, eine Frau, die versetzt worden ist, die niemand liebt und so weiter, eine Verstoßene. Denn die verletzt dann andere Leute, die verletzt den Priester und er kann auch gar nicht richtig dienen. So, das sind Dinge, die Gott schon den Priestern angewiesen hat. Bitterkeit ist nicht nur eine Wunde oder eine Verletzung. Bitterkeit ist der innere Schmerz. Und zwar chronisch, fortlaufend. Ein bitterer Schmerz, ein bitterer Beigeschmack in meinem Leben. Du willst lachen, aber du kannst nicht lachen. Du versuchst zu lachen, aber du kannst dich nicht richtig freuen. Es ist die Stimme des Herzensschrei. Mein Gott, wenn die Leute wüssten, wie es mir geht, wenn die fühlen würden, was ich denke und empfinde. Bitterkeit ist dann so etwas wie ein Staatsanwalt, ein Ankläger und versucht dann, einen Schuldigen zu suchen. Wer ist das schuldig in meiner Misere und für meine Sache? Und du wirst immer jemanden finden. Mein Vater hat so einen schönen, frommen Spruch gehabt. Wenn du einen Hund schlagen willst, du wirst immer einen Knüppel finden. Du wirst immer einen Knüppel finden. Es richtet sich meistens, also die Bitterkeit richtet sich gegen einen Schuldigen. Deshalb beten wir auch im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Also man hält an einer Schuld fest. Wenn die wüssten, wie das mir wehgetan hat und was ich alles durchgemacht habe, wie viele schlaflose Nächte und wie viel Kummer, wie viel Herzeleid. Der verbitterte Mensch, der hat Probleme zu vergeben. Und das ist nichts dagegen, wenn du Bitterkeit erlebst. Jeder Mensch erlebt Abweisung und Ablehnung, aber nicht zu vergeben. Nicht zu vergeben. Der bittere Mensch ist sein eigener Gefangener, kerkert sich ein, weil er etwas erlebt, was er mit niemand spricht, nicht rauslässt. Also diese Ungerechtigkeiten sind nicht verarbeitet worden. Deshalb alles, was du an Ungerechtigkeit erlebst, muss irgendwie verarbeitet werden. Entweder du redest mit Gott, schüttest Gott dein Herz aus, und es ist sehr wichtig, dass du ein Ventil hast, wo du dein Herz ausschüttest, oder findest einen Seelsorger und sagst du, hör mal, kann ich dir was sagen, ein Ohr, in das ich jammern kann? Kann ich dir etwas sagen, was mich so bewegt? Und dann beten wir und dann vergessen wir. Weißt du, wenn du eine Sache bekannt hast, ausgesprochen hast, die ist weg, die kann nicht mehr zurückkommen. Der Teufel holt nicht mehr die Sachen, die ausgesprochen worden sind, die du mal ausgespuckt hast. Deshalb Bitterkeit ist so wichtig, dass wir verarbeiten. Denn bittere Kräuter, die zerkaut man und spuckt man raus, die schluckt man nicht unbedingt. Ja, du weißt gar nicht, wie man bittere Kräuter isst. Bittere Kräuter schluckt man. Und weißt du, nachher, das brennt wie Hot Pepper Soße dann in einem nachher. Ungerechtigkeiten werden zunehmen, lesen wir in der Bibel, in der Endzeit, es wird noch schlimmer sein. Die Menschen werden noch böser, noch bitterer, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Und du erlebst überall Ungerechtigkeit in dem ganzen System. Wir sind ausgeliefert, wir fühlen uns ohnmächtig. Und wir sagen, was kann ich als kleiner Mensch, was kann ich hier tun? Wie kann ich mich wehren? Und vor allem, Bitterkeit kommt, wenn du dich nicht wehren kannst, wenn du deine Meinung nicht sagen kannst und wenn niemand dir zuhört und niemand dich versteht. Wir werden eine ganz schön bittere Gesellschaft bekommen in der Endzeit. In der Offenbarung lesen wir, und sie werden sogar Gott verfluchen und werden Gott beschuldigen und Gott verurteilen. Gott, wenn es dich gibt, warum schaust du nicht nach mir? Warum kümmerst du dich nicht um mich? Weil es nicht so geht, wie der Mensch manchmal möchte, vielleicht zu langsam geht, dann wird er bitter Gott gegenüber. Herr, du hast uns rausgeführt aus Ägypten und wir hängen hier in der Wüste jetzt. Kein Wasser, kein Brot, kein Fleisch, kein Knoblauch. Weißt du, und bitter werden, und ich sag euch, gegen Gott bitter werden, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es passiert tagtäglich. Weißt du, Gott, du denkst, du wirst von Gott nicht fair behandelt. Du betest und glaubst und singst und predigst und so weiter. Und es sieht so aus, Gott gönnt dir gar nichts. Im Gegenteil, der nimmt immer noch weg, noch mehr weg. Dann muss das her loslassen und das muss loslassen und dann geht das schief. Und wir müssen sehr viel leiden, durch viele Tiefs hindurchgehen. Wir fühlen uns von Gott angegriffen, provoziert. Sagt nicht, das passiert mir nicht. Das passiert allen Menschen, alle Heiligen. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Du denkst, warum bewacht Gott nicht? Warum beschützt er mich nicht? Warum versorgt er mich nicht? Warum hänge ich so am Tropf? Warum ließ Gott das zu? Das haben die Israeliten immer wieder Gott vorgehalten. Warum hast du uns rausgeführt? Und die erste Station, nach 3 Tagen Reise in der Wüste, da kamen sie zuerst wunderbar, mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen, den Pharao. Und dann 3 Tage kein Wasser. Da kommen sie an eine Pfütze und das Wasser ist ungenießbar. Ich komme nachher auf diese Sache zu sprechen. Weißt du, warum hast du uns rausgeführt? Hätte ich mich bloß nicht bekehrt, hätte ich diesen ganzen Stress nicht. Ich weiß nicht, ob du so denkst. Manchmal denken wir menschlich, irdisch, fleischlich. Wir sind nicht immer geistlich. Aber Gott erlaubt Dinge in unserem Leben. Und ich möchte auch dir eine Wahrheit weitergeben, die ich selber durchmache. Und die Christen durchmachen, permanent, jeder Einzelne auf seine Art und Weise, niemand wird davor verschont. Weißt du, wir werden verletzt, aber nicht jede Wunde muss sofort heilen. Weißt du, wir werden verletzt und manche Wunden brauchen Zeit, bis sie geheilt werden. Nicht jede Krankheit wird sofort geheilt. Und weißt du, wir kriegen mit Jesus Probleme. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, Martha. Nicht jedes Problem wird sofort gelöst. Du betest 3 Wochen, 4 Wochen, 1/2 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre und bist immer noch beim Beten und passiert noch nichts. Wie lange, Herr, noch? Nicht jedes Gebet wird sofort erhört. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist ein Vorwurf an Jesus. Jetzt brauchst du nicht mehr kommen. Jetzt kannst du wieder missionieren gehen. Weißt du, wärst du hier gewesen, als er krank war, als er im Sterben lag? Aber jetzt stinkt er schon, das ist also alles hoffnungslos. Das ist Bitterkeit. Martha bringt eine Bitterkeit Jesus hier gegenüber und klagt Jesus an, wärst du hier gewesen? Bitterkeit entsteht aus Analyse, wenn du eine Sache beobachtest und es ist nicht so geworden, wie du gedacht hast, wie es in der Bibel drin steht, wie der Herr verheißen hat. Das Problem für Martha ist nicht, dass der Lazarus gestorben ist, das Problem für die Martha ist, Jesus war nicht da, als man sie ihn brauchte. Und du erlebst oft solche Situationen. Jesus ist nicht da, wenn du brauchst. Er ist immer da, wenn du nicht brauchst. In aller Liebe. Aber wenn du ihn brauchst, dann ist er woanders. Bevor Jesus das Wunder vollbringt, muss er zuerst mal im Leben der Martha die Bitterkeit ausräumen. Und bevor Jesus bei dir und mir und uns ein Wunder vollbringt, muss er zuerst mal die Bitterkeit aus unseren Herzen ziehen und absaugen. Oder beseitigen. Die ganzen Vorurteile. Herr, wärst du hier gewesen? Petrus zeigt in 1. Petrus 2, Vers 2 bis 23, wie man die Bitterkeit los wird. Da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt ihm nachfolgen in seine Fußstapfen. Christus hat gelitten. Er, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund auch kein Betrug war, er wurde geschmäht und hat nicht wieder geschmäht oder wieder gescholten, Er hat nicht gedroht, als er litt. Er stellte es aber dem Herrn, dem Vater, also anheim, der gerecht richtet. Du siehst, also Jesus ist das Vorbild, wie man Bitterkeit verarbeitet. Er hat nicht wieder gescholten. Er hat nicht wieder geschmäht. Er hat nicht wieder gedroht. Pass auf, wartet mal, wenn ich mal auferstehe. Dazu seid ihr berufen. Weißt du, und wir sind dazu berufen, du musst wissen, das Negative zu ertragen. Hohn und Spott zu ertragen. Das wird heutzutage nicht mehr gepredigt. Glaub an Jesus und dann geht alles gut. Der andere Teil ist die Tatsache. Weißt du, du musst einiges ausstehen, aussitzen, abzufangen, auszutragen. Und dann, er hat es Gott überlassen. Weißt du, du kannst dich nicht rächen. Und bittere Menschen wollen sich immer rächen. Sind Menschen, die so nach Gerechtigkeit streben. Ein Gerechter. Die ganzen Juden sind so. Die fordern nach Rache und nach Gerechtigkeit. Und deshalb pflanzt man da in Israel Bäume an der Straße der Gerechtigkeit. Für die Gerechten. Gott selbst wird alles wieder gut machen, steht hier in meiner Bibel. Bitterkeit wird überwunden, wenn man auf Gottes Gerechtigkeit wartet. Nicht auf Menschengerechtigkeit oder meine Gerechtigkeit oder gerichtliche Gerechtigkeit, so dass der Richter oder das Gericht recht spricht. Weißt du, man muss lernen zu warten, bis das Reich Gottes kommt. Und das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Im Reich Gottes gibt es keine Bitterkeit. Und deshalb müssen wir hier langsam die Bitterkeit ablegen und aufarbeiten. Bis dann müssen wir den Weg gehen, den wir gehen müssen, durch das dunkle Tal, durch die Trübsal, durch Tal der Todesschatten. Viele Menschen gehen wirklich einen ganz schweren Weg. Wenn man genau hinguckt, ja, das ist nicht einfach. Aber gerade die Leute, die richtig schwere Wege gehen, Timore nicht, die haben sich damit abgefunden. Und Christen müssen lernen, sich abzufinden. Das ist mein Schicksal. In der Welt würde man sagen, das ist mein Schicksal. Das ist mein Weg. Das ziehe ich durch. Weißt du, vielen Menschen wird nichts erspart. Man wird betrogen, belogen, mit Füßen getreten, missbraucht, vergewaltigt. Aber immer wieder findet man Kraft in Gott, wenn man als Kind Gottes ist. Man kann vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen. Weißt du, du findest immer was, worauf du böse sein kannst. Ich kann auf meinen Vordermann auch böse sein auf der Straße, der einfach so langsam, so lahmarschig fährt. Weißt du, du musst lernen, geduldig zu sein. Eigentlich, um wirklich nicht bitter zu werden, musst du geduldig werden. Das geht alles vorbei. Alles geht vorbei im Leben. Das Hohe und das Tiefe. Das Gute und das Schlechte. Nach jedem Regen gibt es Sonnenschein. Weißt du, wir müssen mit ungelösten Konflikten leben lernen. Und nicht bitter werden. Warum gerade mir? Weißt du, wenn es bei den anderen passiert, haben wir noch Mitleid. Aber gerade mir passiert das. Ungelöste Konflikte lösen Bitterkeit aus. Und Konflikte sind solche Auslöser. Das schmeckt mir gar nicht. Schmerz und Bitterkeit hängen sehr eng zusammen. Und weißt du, die kommen oft passieren, indem wir andere verdammen, andere beschuldigen, andere verurteilen, andere kritisieren, andere richten. Plötzlich kommt es auf dich selbst zurück. Und was ist jetzt mit dir? Wenn du da durch musst. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch uns gemessen. Weißt du, Gott lehrt uns manchmal Lektionen, die wir nicht verstehen. Wenn man andere verdammt, wird man selbst verdammt. Und wie oft verdammen wir andere? Also Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Wenn man sich an das Negative festhält, leidet man an sich selbst. Brennt man sich selbst, verzehrt man sich selbst, zerstört man sich selbst, frisst man sich selbst auf. Bitterkeit ist so etwas wie Krebs. Weißt du, es passiert etwas, aber und das kannst du nicht vermeiden. Du kannst nicht vermeiden, dass du in eine Pfütze reinkommst oder dass irgendwas auf dem Weg passiert, dass dir der Reifen platzt und dass du irgendwie geärgert oder gestresst wirst. Aber die Bitterkeit sollte überwunden werden. Deshalb, dann durch die Bitterkeit kommt das Böse zu einem. Also, hören Sie mal. Die Bitterkeit nimmt einem den Frieden und die Ruhe. Durch Bitterkeit wird man Opfer von irgendwas, was man gar nicht will. Weißt du, du beteiligst dich unter Umständen an fremden Sünden. Jemand versündigt sich an dir und du wirst teilhaftig seiner Sünden. Deshalb heißt es, geht aus von ihnen, vergiss es, lass es liegen, lass es stehen. Bitterkeit ist ein Geist in uns. Verbitterte Menschen suchen immer Fehler bei anderen, nur nicht bei sich selbst. Also verbitterte Menschen sind meistens unversöhnlich, können nicht verzeihen, sind meistens Einzelgänger, kapseln sich ab. Also ich lasse mich nicht noch einmal verletzen und verwunden und so weiter und lehnen andere ab, zerstören alle Beziehungen, lösen alle Beziehungen auf, legen alles auf die Goldwaage, sehen alles kritisch gegenüber. Das sind also verbitterte Menschen. Bei verbitterten Menschen gärt und kocht alles innen drin. Wenn du das sehen würdest, denn letztendlich, der Verbitterte leidet an sich selbst. An sich selbst. Zur Bitterkeit kommen noch weitere Kollegen. Da kommt Groll dazu, da kommt Zorn dazu, da kommt Vergeltung dazu, da kommt Wut dazu. Als junger Christ, ich habe immer an meinem Auto immer ein Schild gehabt, irgendetwas, gerade du brauchst Jesus, aber das war mir zu primitiv. Dann habe ich gebeten, lieber Gott, schenk mir ein Wort, das ich hinten schreiben soll. Und weißt du, was der liebe Gott mit mir gemacht hat? Der hat mir ein Wort geschenkt, das hat mir gar nicht gefallen. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Habe ich gedacht, lieber Gott, das darf nicht sein. Bibel zugeschlagen. Bete, Herr, schenk mir ein Wort, das ich hinten draufschreibe mit dem Auto, meinen Nachbarn hinten. Und schlag wieder die Bibel auf. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Dreimal habe ich das gemacht. Und jedes Mal das Wort bekommen, habe ich gesagt, Herr, ich muss dir gehorsam sein. Und habe eigentlich Frieden gehabt, als ich dann geschrieben habe. Habe nicht groß geschrieben, ganz klein. Weil ich wollte mit dem Spruch nicht durch die Gegend fahren. Und dann, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und dann fuhr ich so ein halbes Jahr mit diesem Spruch durch die Gegend. Und habe gedacht, lieber Gott, ich möchte gerne einen anderen Spruch haben. Aber ich habe keinen Frieden gehabt und keinen anderen Spruch bekommen. Eines Tages komme ich an mein Auto und ich sage einen Zettel, bitte rufen Sie uns an. Und dann rufe ich an. Ich habe zuerst gedacht, jemand hat mich angefahren oder irgendeinen Schaden angerichtet am Auto. Dann sagt er, ist das Ihr Auto gewesen dort im Park? Ja. Und sagen mir diese Person, wir sind ein Ehepaar, wir haben uns geschritten und gezankt und wir wollten zur Scheidung gehen und wir waren so in Rage, wir haben uns da im Park getroffen. Und dann stehen wir an ihrem Auto und gucken wir sind Christen. Und dann gucken wir uns, da steht ein Schild, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Gott hat zu uns durch ihr Auto gesprochen. Wir möchten Ihnen Danke sagen. Das war alles. Und das war für mich ein Zeichen, jetzt den Spruch schnell weg. Es hat den Dienst erfüllt, den Auftrag erfüllt. Aber du siehst, Gott redet auch manchmal auf merkwürdige Art und Weise. Bitterkeit zerfrisst einen systematisch. Zersetzt einen, ist so ein innerer Krebs, streut im ganzen Körper. Wer immer andere beschuldigt, der sucht immer den Schuldigen und der leidet unbedingt an Bitterkeit, wer andere immer beschuldigt. Wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück. Wenn du jemanden beschuldigst, veränderst du überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Weißt du, willst du die ganze Ewigkeit immer den Schuldigen suchen? Wer ist schuldig gewesen, dass ich nicht Pastor geworden bin oder Pastorin. Warum bin ich das und das nicht geworden, was ich hätte werden sollen? Wer hat mich verhindert? Was war da los mit mir? Weißt du, du musst dir das vergeben, bevor du in die Ewigkeit gehst. Einen Schuldigen, einen Verantwortlichen suchen. Denn das ist die Ursünde. Das war die Folge der Sünde. Die Eva, die Schlange. Ja, und der Adam hat mitgegessen. Der war zu feige, Nein zu sagen. Ja, aber man sucht den Schuldigen. Bittere Menschen wollen immer Genugtuung. Deshalb, wenn so Prozesse sind, weißt du, man schimpft, weißt du, der hätte noch 10 Jahre Gefängnis bekommen sollen. Aber nein, der hat nur 1,5 Jahre Gefängnis bekommen. Aber wenigstens Genugtuung, er hat was bekommen. Und das ist das Typische im Menschlichen. Sie wollen immer Gerechtigkeit. Eine bittere Seele will immer Frieden haben, aber das schafft es nicht, diesen Frieden. Will Harmonie haben, aber es fordert immer nach Rache. Immer nach Rache. Der bittere Mensch ist sein eigener Kerkermeister. Sitzt in einem Käfig und zwitschert und denkt, er ist frei, aber er ist gefangen von Vorurteilen, bestraft sich selbst, verstümmelt sich selbst, kasteilt sich selbst, geht. Weißt du, ich kenne Christen, die sind so bitter. Wenn sie, das haben sie manchmal mit manchen Leuten knatscht, wenn die Person kommt, gehen sie auf der anderen Straßenseite. Sowas gibt's. Wenn eine Wunde da ist und Bitterkeit da ist, weißt du, die wird plötzlich verseucht. Da kommen andere Viren, kommen Bazillen und die Lage wird verschlimmert. Wenn du bitter bist, wirst du mehr und mehr runtersinken. Die Freude wird abnehmen, der Friede wird abnehmen und du löst von deiner Vergangenheit überhaupt nichts. Du musst deine Vergangenheit abhaken, abhängen. Ob du jetzt jemanden beschuldigst oder nicht, der beschuldigten Person tut das nicht weh. Aber es tut dir weh, nicht der beschuldigten Person. Weißt du, du verletzt dich selbst. Du kasteist dich selbst. Du verwundest dich selbst. Und du schadest dich nur selbst. Und du verschwendest deine wertvolle Zeit, deine wertvolle Energie und dein Leben beweinräucherst und sagst, ach, guck mal, was die mir alles angetan haben, wie ich mich elend fühle, wie schlimm mein Zustand ist. Und du bist traurig, dass du über dich selbst nicht hinweggehen kannst, die Sache nicht vergessen kannst, nicht abhaken kannst. Du ärgerst dich und du beraubst deine wertvolle Zeit. Ständig denkst du von morgens früh bis abends spät, denkst du an den Lump da, an diesen frechen Kerl oder die Frau, den Mann. Beschuldigung ist Bestrafung seiner selbst, wenn du jemanden beschuldigst. Weißt du, das geht Hand in Hand, Beschuldigung und Bitterkeit. Verbitterte Menschen sind Opfer von Beschuldigungsstrukturen. Irgendwie, da ist was passiert, eine Kleinigkeit, vielleicht eine Lappalie, die ist irgendwo eine Laus über die Leber gelaufen. Irgendjemand hat was gesagt, aber dann wird das alles aufgebauscht. Am Schluss aus dieser kleinen bitteren Wurzel ist ein ganzer Strauch, ein ganzer Baum, ein ganzer Wald geworden. Alle Beschuldigungen sind Versuche, die Vergangenheit zu verändern, die du nicht verändern kannst. Du kannst nichts für deine Zukunft tun und du kannst nichts für deine Vergangenheit tun. Du lebst jetzt. Und deshalb, wenn du deine Bitterkeit aufarbeiten willst, du kannst nicht mit deiner Vergangenheit weiterleben. Du musst es abhaken, zu den Akten legen. Doch mit den ganzen Beschuldigungen und Anklagen und nach Schuld suchen, diese Staatsanwaltsspiele und Anklägerspielen, da verschlimmerst du nur. Und du fesselst dich selbst. Manche Leute, die Prozesse führen, die haben für nichts mehr anderes Zeit, als nur noch für diesen Prozess. Man verstrickt sich, verfängt sich mit der Vergangenheit. Und das hat Auswirkungen auf deinen Körper, auf deine Seele, auf dein Gemüt, auf dein Skelett. Viele Menschen wundern sich, warum sie Rückenschmerzen haben und warum sie Rheuma haben und Arthrose haben und viele andere Krankheiten. Dein ganzes Immunsystem wird geschwächt, weil du dich nur fixierst auf diese Schuld. Auf diese Schuld. Wut und Frust beeinflussen Leber und Galle. Und dann wundert sich, wo kommen die ganzen Gallensteine her? Es gibt dann chronische Rückenschmerzen, Herzrhythmusstörungen und Leberkrebs. All das kommt nur aus Bitterkeit. Du siehst, was für eine Wurzel die Bitterkeit ist. Es gibt bittere Kräuter. Wir müssen unterwegs, wenn wir ausziehen aus Ägypten, wenn wir durch diese Welt gehen, wir müssen bittere Kräuter kauen, damit ja was anderes auch in den Mund reinkommt, ein anderer Geschmack. Aber das darf nicht unser Leben beherrschen und kontrollieren. Um Bitterkeit loszuwerden, brauchst du keine Medikamente und keinen Arzt und kein Krankenhaus. Da musst du etwas tun, etwas Vernünftiges. Du musst deinen Alltag anfangen zu kontrollieren. Deine Nacht zu kontrollieren, deine Gedanken zu kontrollieren. Und die Frucht des Heiligen Geistes oder eine dieser Früchte des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Du musst nur die Bitterkeit entmachten. Bitterkeit den Boden entziehen. Bitterkeit entlarven. Die Bitterkeit bloßstellen. Kain ist bitter gewesen auf seinen Bruder Abel. Der Kerl, der opfert und sein Rauch geht wie ein Blitz zum Gott in den Himmel. Gott hört sein Gebet und mein Gebet hat er nicht gehört. Und wir werden bitter, wenn wir uns vergleichen mit anderen Menschen. Guck mal, der kriegt's und ich nicht. Den hört der liebe Gott und mich nicht. Dem hilft er und mir nicht. Den heilt er und mich nicht. Und Kain war auf seinen Bruder Abel bitter, sehr sauer. Und deshalb die ganzen Krankheiten, die im Körper kommen, Bitterkeit versäuert alles, bildet Säure und streut im ganzen Körper. Um Bitterkeit zu entmachten, musst du einiges tun. Du wirst natürlich versuchen, etwas zu tun. Kain ist ein Mörder geworden. Und du wirst auch ein Mörder von deinem Bruder oder deiner Schwester, wenn du das nicht richtig in den Griff bekommst. Entweder Rufmörder, die hat es mir angetan und der hat es mir angetan. Und dann zählst du überall. Weißt du, beim Kain bekam die Bitterkeit Oberhand, Herrschaft und Macht in seinem Leben. Plötzlich hat er nichts anderes im Kopf gehabt, als nur an den Abel zu denken, obwohl der Abel nichts von ihm wollte. Aber die ganze Zeit an den Abel gedacht, nachts geträumt von Abel. Und fing einfach diese Gedanken zu beschäftigen, wie schaffe ich das Problem aus der Welt? Er hat es versucht, aus der Welt zu schaffen, aber das Ding wurde dann geistig, ewig. Und dann, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Bin ich meines Bruders Hüter? Muss ich auf den aufpassen? Es hat mit einer bitteren Wurzel angefangen. Er hatte Neid in seinem Herzen, eine negative Erfahrung, etwas Negatives erlebt. Mein Opfer hat er nicht angenommen, weil seins hat er angenommen. Weißt du, mit der Bitterkeit ist nicht zu spaßen, Leute. Das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. In Sprüche 17, Vers 11 heißt es, ein bitterer Mensch trachtet immer nur nach Schaden, wird Mörder. Er trachtet nur nach Schaden. Wie kann ich mich revanchieren? Wie kann ich ihm sagen, zeigen? Wie kann ich ihn bloßstellen? Wie bringe ich es ihm bei? Deshalb Hebräer 12, Vers 15, achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass er nicht irgendwie eine Wurzel der Bitterkeit in ihm aussprieße und dann zu Last wäre für ihn und verunreinigt wird. Achte darauf, das musst du selber achten, darauf aufpassen, dass diese Wurzel nicht rausschlägt, nicht überhand nimmt. Dass sie da ist, ist okay, kannst nichts dagegen machen. Du kannst Dinge nicht ungeschehen machen. Aber du musst gucken, dass es nicht alles überwuchert und alles übernimmt. Niemand wird bewusst oder gewollt bitter. Es kommt, passiert etwas und so weiter und es geschieht. Was kann man gegen Bitterkeit machen und tun? Gut, dass du fragst. Es können schwere Schicksalsschläge sein, zuerst einmal, dass du bitter wirst und sagst, warum gerade mir, warum gerade ich? Denk an Hiob, denk an Naomi, die Schwiegermutter von Ruth. Weißt du, zuerst ist eine Hungersnot in Bethlehem, dann fliehen sie nach Moab und dort sterben beide Schwiegersöhne und dann muss sie wieder zurück als Witwe und man hadert dann mit seinem Schicksal. Und das ist was bitter, einen bitter macht, wenn man anfängt mit seinem Schicksal zu hadern. Andermal, Bitterkeit kann kommen durch Überarbeitung. Moses ist bitter geworden und also bin ich dann euer Richter? Muss ich das immer für euch machen? Macht euch selber mal was. Und Moses ist bitter gewesen, dass er nicht mal auf Gott gehört hat, einfach und schlägt den Felsen, statt zu dem Felsen zu reden. Er war bitter. Bin ich der liebe Gott, der Wasser, Brot und Fleisch euch gibt? Bitterkeit entsteht durch Enttäuschung. Weißt du, wenn du das weißt, wie das entsteht, weißt du auch, wie du dagegen begegnen kannst. Weißt du, da ist ein Herzenswunsch von dir nicht erfüllt worden. Und wir haben alle Herzenswünsche. Und geht nicht in Erfüllung. Und da wirst du noch getriezt von, wie die Hanna in der Bibel, die Mutter von Samuel. Weißt du, ach guck mal, ich bin die richtige Frau. Ich habe meinem Herrn einen Sohn geschenkt und du, bist unfruchtbar. Und diese Frau ist gottesfürchtig, liebt den Herrn und wird ständig zugesetzt. Und sie steht im Tempel, nicht einmal der Priester versteht sie. Da kommt der Eli vorbei und sagt, Weib, was ist mit dir los, bist du besoffen? Nein, deine Magd ist nicht betrunken. Deine Magd hat nur Kummer. Und sie weint sich vor Gott aus. Du wirst oft nicht verstanden. Und wenn du es nicht fertig kriegst, dich vor Gott auszuweinen, einfach dein Herz zu reinigen, wirst du verbittert. Und dann sagt der Eli, hör mal, ist okay, also ich hab's verstanden, Gott wird dein Gebet erhören. Und tatsächlich ist der Samuel gekommen. Man wird verbittert durch Zurücksetzung oder durch Eifersucht oder durch Neid. Man kann auch bitter werden, weil man aus eigener Schuld eine Möglichkeit verpasst hat. Ich hätte heiraten können. Ich hätte den Beruf ergreifen können. Ich hätte die Karriere machen können. Ich hätte großes Geld verdienen können. Aber ich habe andere Ideen gehabt und so weiter. Was macht uns bitter? Der alltägliche Ärger. Der alltägliche Ärger zu Hause, Spannungen in der Familie. Lies Kolosser 3, Vers 19. Bitterkeit wächst immer im Verborgenen. Weißt du, durch unsere Empfindlichkeit. Viele sind so empfindlich, so leicht beseitet. Empfindlich. Und Verbitterung kommt, wenn du alles so gleich auf die Goldwaage legst und alles gleich ernst nimmst. Mich und alles persönlich nimmst, da kriegst du immer Bitterkeit in deine Seele hinein. Verbitterung ist schlimmer als Depression, meine Lieben. Erlittene Kränkungen können vergessen werden, aber Bitterkeit frisst und frisst und frisst und frisst und macht dann erst richtig einen krank. Menschen können auf fast alles bitter werden, auf andere, auf sich selbst, auf die Gesellschaft, auf Gott, auf die Gemeinde, auf den Pastor. Ja, auf die Kinder, auf den Partner. Man kann bitter werden, indem man in der Gemeinde Veränderungen sieht. Da kommst du in der Gemeinde, und ich denke nur an jemanden in der Gemeinde in Süddeutschland. Ja, bei euch ist ständig was anders. Kommt mal rein, weiß man gar nicht. Da singt ihr ständig neue Lieder, nicht mehr diese alten Kirchenlieder. Das ist durch Veränderung. Man kann bitter sein, also da suche ich mir eine andere Gemeinde. Bitterkeit ist keine Lappalie, die man übergehen kann einfach. Wie wird man Herr über die Macht der Bitterkeit? Hebräer 12, Vers 15 sagt, achtet auf euch oder achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Weißt du, bitter wird man, wenn man keine Gnade hat, wenn man nicht gnädig ist. Mangel an der Gnade Gottes. Nicht, dass du Mangel hast, sondern dass du nicht gnädig bist. Wir sollen großzügig sein zu den anderen. Soll eine kleine Karriere zu sich selber sein, aber du musst großzügig zu den anderen sein. Mangel an Gnade. Bitterkeit beginnt immer, wenn bei dir, bei mir, bei uns Gnade fehlt. Die Gnade Gottes. Wenn man die Schwachen nicht verstehen will. Die Schwächen der anderen Menschen. Man glaubt, nur ich habe Schwächen, aber die anderen haben keine Schwächen. Nur ich habe Probleme. Die anderen haben keine Probleme. Wenn es einen Mangel an Gnade gibt, dann liegt das Problem immer bei uns selbst, nie bei Gott. Gott gibt reichlich Mangel. Reichlich Gnade. Er gibt reichlich Gnade und zwar nicht knapp. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Oder aus seiner Fülle, in Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir genommen, alle Gnade um Gnade. Also, aber Bitterkeit entsteht, wenn keine Gnade da ist, wenn du nicht gnädig bist und die Gnade verlernt hast. Oder Epheser 1, Vers 7 oder 2, Vers 7. Wir sind nach dem Reichtum seiner Gnade erlöst, befreit, im Stand der Gotteskindschaft versetzt. Und Gnade schaltet immer die Bitterkeit aus. Werde gnädig. Gnädig zu sich selbst, gnädig zu den anderen. In 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allen, alle Zeit Genüge habt und überreich seid, zu jedem guten Werk. Gott kann euch überaus reichlich Gnade geben. Weißt du, dass du plötzlich so jemand gnädig bist, der dich ständig triezt und ärgert und zusetzt und ständig Probleme macht und ständig die Vorfahrt nimmt und verschiedene Dinge in deinem Leben anstellt. Petrus sagt in 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen in der Gnade wachsen. Ja, großzügig werden. Christen sollten großzügig sein. Und ich ermutige, nicht großzügig zum Sündigen, nein, großzügig den anderen gegenüber. Denn Bitterkeit und Liebe sind die zwei Elemente, die in einem Menschenherzen drin sind. Morgen spreche ich über das Herz. Und ich lade dich ein, hör die Predigt hier an. Das Herz, Liebe und Bitterkeit, beides. Das eine schaltet das andere aus. Wenn keine Liebe da ist, dann ist Bitterkeit da. Und wenn Bitterkeit da ist, ist keine Liebe in dir. Es ist ganz einfach. Wie eins und eins ist zwei. Wenn Gnade knapp wird, liegt das Problem bei uns, nicht bei Gott. Gott gibt reichlich, überaus reichlich Gnade und bricht das Joch der Bitterkeit in unserem Leben. Eine Geschichte möchte ich nehmen, wie man Bitterkeit verarbeitet und wie man mit Bitterkeit fertig wird. Und das ist die Geschichte der Kinder Israel, als sie aus Ägypten herausgegangen sind. 2. Mose 15, von Vers 22. Mose führte das Volk vom Schilfmeer aus in die Wüste Schur. 3 Tage lang waren die unterwegs, die Israeliten, durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Und da kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Aber leider war das Wasser bitter und man konnte das Wasser nicht trinken. Deshalb hatte man auch den Ort Mara, Bitterwasser, genannt. Die Leute von Israel rotteten sich gegen Moses zusammen. 3 Tage Christen, 3 Tage erlöst, 3 Tage erst aus Ägypten draußen. Noch keine Ewigkeit. Rotteten sich gegen Moses zusammen und murrten: Was sollen wir trinken? Moses schrie zum Herrn um Hilfe und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Und das Holz warf Moses ins Wasser und das Wasser konnte man trinken. Eine merkwürdige Geschichte, Stück Holz und so weiter. Weißt du, hast du schon mal bitteres Wasser getrunken? Weißt du, wo Chrom und was weiß ich drin ist? So, wenn du im Toten Meer bist und ein bisschen Wasser schlürfst. So war das Wasser wahrscheinlich in Mara, also ungenießbar. Weißt du, wir können bitter Lemon trinken, aber bitteres Wasser. Aber bitteres Wasser, das schmeckt ganz anders. Bittere Erfahrungen, bittere Erlebnisse, Enttäuschung, Zerbruch, irgendein Kollaps, ausgebrannt sein, Zerbruch von Beziehungen, Finanzen, Zerbruch in der Gemeinde oder im Beruf oder Geschwistern oder Gemeindegeschwistern, was es auch immer ist, weißt du, das ist ungenießbar. Also, da gehst hin, aber du fühlst dich nicht wohl, bist nicht zu Hause, weil du irgendwie verbittert bist gegen den und jenem. Das Leben ist eine Realität, eine harte Realität sogar. Und es gibt viel Bitterkeit und viel Bitternis in dieser Welt. Die ganze Welt ist voller bitterem Wasser, ungenießbar, voller Tränen. Wir alle meiden bittere Quellen und bittere Brunnen und bitteres Wasser. Niemand läuft freiwillig dorthin. Aber weißt du musst dir vorstellen, die Israeliten, die dürsten. Und nichts ist schlimmer als Durst. Und jetzt eilen sie auf das Wasser und Bitterkeit ist so schmerzliche Erfahrung. Wir haben Durst. Moses, warum hilfst du uns nicht? Gott, warum hilfst du nicht? 3 Tage sind sie unterwegs. Nichts als Wüste, nichts als Leere, nichts als Kampf, nichts als Stress, nichts als Arbeit. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und stöhnst und seufzt. Und jetzt wandern wir schon 3 Tage und finden immer noch kein Wasser und schleppen sich mit letzter Kraft und dann irgendwie in der Ferne ist kein Vater Morgana. Wir sehen tatsächlich was. Weißt du, sie sind zwar dem Pharao entgangen und sie haben große Erfahrungen erlebt, wie Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat. Pharao ist untergegangen, gewaltige Wunder sind geschehen, aber jetzt brauchen sie Wasser, jetzt brauchen sie ein neues Wunder. Und jetzt werden sie bitter. Jetzt brauchen wir was zu trinken. Sie haben die Plagen Ägyptens überlebt. Und jetzt kommt eine neue Plage auf sie zu. Und sag nicht als Christ, also wir müssen uns nicht plagen, wir müssen uns plagen, ihr lieben Geschwister. Auch immer auf dem Weg zum Himmel. Die Ägypter konnten das Wasser in Ägypten nicht trinken, das Nilwasser. War entweder verseucht von Fröschen oder vom Blut und so weiter, war ungenießbar. Und da haben wir gelacht, ja guck mal, ihr Ägypter. Ihr könnt das Wasser nicht trinken. Ihr Weltmenschen, ihr kommt mit dem Leben nicht zurecht. Aber jetzt ist das Volk Gottes. Jetzt haben die kein Wasser. Die haben zu viel Wasser gehabt, aber jetzt haben die kein Wasser. Und das ist genauso schlimm. Und dem Volk Gottes geht nicht besser als den Ägyptern. Versteh mich, was ich sage. Den Weltmenschen und den Christen geht nicht besser. Sie leiden alle miteinander. Die Ägypter haben nur keinen Gott. Keine Hilfe, kein Retter, kein Heiland. Die Kinder Israel haben Gott und die können jetzt schreien, aber die schreien manchmal in die falsche Richtung. Moses! Weißt du, wir müssen alle menschliche Prüfungen durchmachen, irdische Prüfungen, materielle Prüfungen, gesundheitliche Prüfungen. Wir müssen das alles durchmachen. Der einen vorher und der andere nachher. Hör mir zu. Ich verkündige ein paar Wahrheiten, die vielleicht helfen sie dir, was zu verstehen. Verstehe, wenn du verstehen kannst. Das hilft dir, weiter Christ zu sein. Weiter auf dem Weg zu bleiben. Weiter Jesus nachzufolgen. Weiter ein Realist zu sein. Gott hat uns rausgeführt mit mächtiger Hand. Er wird uns auch ans Ziel bringen. Er wird uns auch ans Ziel bringen. Gläubige machen die Prüfungen nach der Erlösung durch, die Ägypter vor der Erlösung machen. Hörst du mir zu? Die machen nach der Erlösung diese Prüfung durch. Wenn sie durch die Wüste gehen, wenn sie unter dem Schutz Gottes stehen, wenn sie unter der Wolke sind, wenn sie mit dem Herrn wandeln, plötzlich passieren Dinge, die nicht passieren sollten. Hör mir mein Argument und das, was ich zu sagen habe. Nach den Segnungen kommen Zeiten der Prüfung. Nach den Segnungen kommen Zeiten der Prüfung in aller Liebe. Nach den Segnungen kommen Zeiten der Prüfung, Zeiten der Bewährung, Zeiten der Wahrung, der Standhaftigkeit, des Bestehens, des Durchhaltens, der Geduld. Nach Zeiten der Segnungen, nach dem Sturm kommen Zeiten der Flaute. Da war so ein großer Sturm und plötzlich ist alles still und ruhig und glatt und keine Brise, nichts, kein Wind. Weißt du, kein Fortkommen, keine Bewegung. Jetzt wartest du schon wochenlang auf einen Wind, eine Brise. Nach der Berufung, hör mir gut zu, nach der Segnung Gottes, nach der Berufung kommt Leerlauf. Wir haben die ganze Nacht gefischt. Und Herr, wir haben dir das Boot zur Verfügung gestellt. Wir haben alles verlassen. Wir haben alles dir zur Verfügung gestellt. Und jetzt, wir haben nicht einmal einen Spross gefangen. Nichts. Wir haben nichts gefangen. Die ganze Nacht. Obwohl wir deinen Willen getan haben. Obwohl wir alles verlassen haben. Obwohl wir Verdienstausfall hatten. Obwohl wir Opfer gebracht haben. Wir haben nichts. Und Petrus verbringt 3 Jahre bei Jesus. Und dann erlebt er so einen Fall. Paulus, dieser Supertheologe, bekehrt sich und beweist in Damaskus, Jesus ist der Messias, der Herr. Und was passiert? Die lieben Brüder lassen ihn über den Zaun rüber, über die Mauer und sagen, geh nach Tarsus. Und dann geht er in die Wüste Arabiens und dort verbringt er auch einige Jahre, bis man ihn wieder aufsucht und dann wieder in den Dienst stellt. Für Israel, der erste Tag der Befreiung von der Sklaverei ist vorbei. Weißt du, das war wunderbar. Oh, das welch ein Tag. Oh, glorreicher Tag, oh, happy day. Oh, schöner Tag. Weißt du, man hat den Tag erlebt. Und jetzt kommt die Wüste. Jetzt sind wir schon 3 Tage unterwegs. Und dann, das äußere Geschrei ist zu Ende. Die Ägypter plagen uns nicht mehr. Aber jetzt haben wir innere Plagen. Jetzt haben wir Durst. Jetzt sind wir, ja, wir brennen innen drin. Brannte nicht in unserem Herzen, als er mit uns sprach. Du siehst dieses innere Brennen. Doch jetzt kommt was Schlimmeres als Ägypten. Jetzt kommen die inneren Krisen. Die äußerlichen Krisen sind vorbei. Die Sünden sind vergeben. Das schlechte Gewissen ist weg. Aber jetzt kommen innere Krisen. Vorher schrien sie äußerlich. Jetzt schreien sie innerlich. Jetzt schreit das Herz. Und nichts ist schlimmer als Durst. Die Schafe blöken, die Kinder, Papa, Mama, die Ochsen brüllen, alle haben Durst. Und das in der glühenden Sonne, schmoren sie und schmachten sie. Wie soll es noch weitergehen mit uns? Und da kommt Bitterkeit. 3 Tage Reise sind sie weit. Und Gott hat gesagt, ihr sollt 3 Tage in die Wüste gehen und dann mir ein Fest feiern. Und was ist jetzt mit diesem Fest geworden? Was Ähnliches passiert auch in Kana, als Jesus anfängt seinen Dienst, seine Mission. Plötzlich nach 3 Tagen geht ihnen der Wein aus. Plötzlich geht uns weiter. Hier geht es auch ums Wasser und um Verwandlung, dass man das Wasser genießen kann. Weißt du, überall hält man Ausschau, wo am dritten Tag, paradox, die einen sind ertrunken im Wasser und der andere haben nichts zu trinken. Paradox. Der 2. Tag ist noch schlimmer als der 1. Kein Wasser, keine Aussicht auf Wasser. Sie haben auch vergessen, was Gott getan hat, wie mächtig er war, wie er ihnen geholfen hat. Was nützen die ganzen Wunder jetzt, wenn wir Durst haben? Was nützt das alles? Bitterkeit ist mein Thema. Was nützen die ganzen schönen biblischen Geschichten mit Mann und Ross und Wagen, hat der Herr sie geschlagen? Und am dritten Tag kannst du alles vergessen. Du verdurstest mitten in der Wüste. Das Wasser ist nicht genießbar. Weißt du, wo die meisten Leute verdursten? Mitten im Ozean, weil sie das Salzwasser nicht trinken können. Mitten im Ozean. Das, sie sind vom Wasser umgeben und da verdursten die Menschen. Der dritte Tag. Da wird nicht mehr gesungen. Halleluja, Hosianna oder sonst noch was. Jetzt wird gejammert. Man rottet sich zusammen gegen Moses und den lieben Gott. Jetzt beginnt man zu klagen und zu jammern und zu stöhnen und das Schlimmste zu murren. Zu murren. Es gibt Zeiten, wo Gott uns ohne Wasser sein lässt. Bitteschön. Kinder Gottes erleben das. Ohne Salbung, ohne Heiligen Geist. Und das war Gottes Wille. 3 Tage in die Wüste gehen und dann werdet ihr mir ein Fest feiern. 3 Tage kein Wasser zu finden. Das musst du dir vorstellen. Weißt du, das musst du dich hineinversetzen in die Kinder Israel, was die alles durchmachen, was der Vater durchgemacht hat. Sie kommen ja aus Nildelta. Da hatten sie Wasser in Hülle und Fülle. Die sind fast ertrunken im Wasser, in den Sümpfen. Dort schwammen sie im Wasser und jetzt nicht einmal ein Tropfen. Wo sind wir gelandet? Nur noch Sand. Dort waren wir bis zum Knien immer im Wasser. Da war alles feucht und jetzt alles trocken. Weißt du, Gott führt einen von einem Extrem zum anderen. Verstehst du mich? Gott führt einen von einem Extrem und wir müssen lernen, mit Extremen umzugehen, mit Extremen zu leben. Die Wüste ist unsere große Teststrecke, Durststrecke. Das ist die Wüste. Hier wird getestet. Jetzt hältst du aus, vertraust du Gott, vertraust du ihm. Der hat mich rausgeführt und der wird mich auch ans Ziel bringen. Der wird mich nicht verdursten lassen. Was werden die Ägypter sagen, wenn sie sehen, plötzlich da liegen die Israeliten in der Wüste vertrocknet? Meine Botschaft ist, alles, was in unserem Leben passiert, sind Vorbereitungen für was Größerem. Alles, was wir erleben, nach 3 Tagen Durststrecke, etwas Größeres, etwas Besseres, das sind ja Reifungsprozesse, was wir durchmachen. Und Bitterkeit gehört dazu, diese bitteren Erfahrungen. Warum hast du uns rausgeführt, Moses? Wir haben gedacht, wir kommen in das Land, wo Milch und Honig fließt, wo die Fülle ist, wo der Überfluss ist. Doch bevor wir dorthin kommen, müssen wir durch das trockene Tal, durch die Wüste. Verzweifle nicht, wenn du kein Wasser findest. Und wenn die Zunge dir fast im Mund klebt. Manchmal musst du lange auf dem Trockenen sitzen. Manchmal hast du Ebbe in deinem Leben. Und wir haben Christen manchmal Ebbe in unserem Leben. Wer keine Ahnung davon hat, der weiß nicht, wovon ich spreche. Weißt du, schön ist, wenn die Flut ist, wenn alles fließt. Aber die Schiffe sitzen alle auf dem Trockenen. Als ich in Schottland war, ich habe meinen Augen nicht getraut. Und dort ist die Ebbe etwa 17 Meter hoch. Verstehst du, dann der Hafen, da liegen die Schiffe kreuz und quer. Und dann kommt die Flut und da steigen wieder die Schiffe, ganz wieder weiter segeln. Abends komme ich an eine Stelle, denke ich mir, hier werde ich übernachten, so frei übernachten. Hier übernachte ich und wir werden morgen früh uns gleich hier waschen und dann schwimmen gehen. Und dann kampiere ich an der Stelle und morgen stehe ich auf. Du, ganz weit weg ist eine Sandbank, kein Wasser. Verstehst du, das erlebst du. Hast dich gefreut morgens, jetzt springst raus, jetzt Badehose an und ins Wasser und kannst jetzt warten zuerst mal. Wir sind geistlichen Gezeiten ausgesetzt, Ebbe und Flut. Wir sind das als Christen. Wenn du kein Wasser hast, heißt es noch lange nicht. Und das ist, was ich dir sagen möchte, Bruder, Schwester. Wenn du mal Ebbe erlebst und du spürst nicht die Salbung und den großen Segen, da kommt der Teufel und sagt, du hör mal, mit dir stimmt was nicht. Du bist nicht mehr im Willen Gottes. Der Herr hat dich verlassen. Aber das ist eine Lüge. Das ist eine Ebbe nur. Und erlaube nicht, dass jetzt eine bittere Wurzel aufsteigt. Ganz besonders bei älteren Leuten. Da steht es in der Bibel, es kommen Tage, die dir nicht mehr gefallen. Da kann man verbittert werden. Kann man sauer werden. Warum muss das in meinem Leben so sein? Bei Christen, je länger sie unterwegs sind, manchmal ist es die Verbitterung umso größer. Man hat gehofft, wir haben geglaubt, er würde Israel aufrichten. Und was ist geworden? Nichts. Gekreuzigt ist er. Die Emmaus-Jünger. Verbitterung ist die schlimmste Form, schlimmer als Depression. Und was passiert jetzt? Wie werde ich sie los? Weißt du, Unvergebenheit führt zu Verbitterung, wenn du nicht vergibst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Auch, und jetzt werde ich dir etwas sagen, was dich vielleicht schockiert, du musst sogar Gott vergeben, dass er nicht alle deine Wünsche erfüllt, so prompt und auf den Schlag. Er wird deine Wünsche erfüllen. In meiner Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht. Aber er erfüllt die Wünsche auf seine Art, zu seiner Zeit, auf seinem Weg. Und nicht so, wie du das denkst und vermutest. Jetzt kann es bitter sein auf Gott. Guck mal, ich habe geglaubt, ich habe alles getan. Und es ist genau anders gekommen. Vergebung ist mehr als nur vergessen. Weißt du, sich nicht mehr gefangen halten lassen von der Vergangenheit, was da passiert ist. Und nicht mehr auf die Vergangenheit schauen, sondern nach vorne schauen. Segnen ist loslassen. Das ist eigentlich Segnen, loslassen. Einfach loslassen. Vergebung beginnt schon im Mutterleib. Du musst, wenn du richtig dein Leben nimmst und dein Leben richtig beurteilen möchtest und dein Leben richtig gestalten und leben möchtest, musst du schon im Mutterleib anfangen. Da heißt es zwar, Gott sagt, ich habe dich wunderbar zubereitet im Mutterleib, aber viele Leute sind nicht gewollt, nicht gewünscht, vielleicht durch Vergewaltigung entstanden oder was auch immer. Und gerade die menschliche Seele, die durch Ablehnung gegangen ist, die Mutter wollte dich nicht, die hätte am liebsten dich abgetrieben, aber du bist trotzdem gekommen und du bist trotzdem da und da fühlst du dich immer wieder. Weißt du, die Mutter hat dir vielleicht nichts mehr gesagt, aber dann kommen die lieben Verwandten und die sagen, weißt du was, deine Mutter wollte dich abtreiben und hat alles dran gesetzt, um dich abzutreiben. Und das verletzt dich dann. Deine lieben Verwandten, die dann diese Nachricht überbringen. Wenn wir in Unvergebenheit verharren, bekommen wir in unserem Leben unerklärliche Bedrückung, unerklärliche Krankheiten. Warum passiert mir das alles? Mir. Unerklärlich sind dann auch die ganzen finsteren, teuflischen Angriffe. Aber das alles durch Unvergebenheit. Vergib deine Mutter, vergib deinen Vater, vergib der Gesellschaft, vergib den ganzen Strolchen. Weißt du, du bist jetzt ein Christ, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Darf dich gar nicht mehr interessieren. Aber Unvergebenheit verhindert, dass deine seelischen Wunden heilen. Unvergebenheit blockiert die Liebe Gottes in deinem Herzen. Meine Mutter hat mich nicht gewollt. Weißt du, ich würde sagen an dieser Stelle, mein Gott hat mich gewollt. Halleluja, mir ist doch egal, ob meine Mutter mich wollte oder nicht. Mein Gott hat mich gewollt, deshalb bin ich da. Ich habe mich von meiner Mutter abgenabelt. Ich bin nicht mehr von ihr abhängig, von ihrer Gnade. Ich bin jetzt von der Gnade Gottes abhängig. Und das ist, was die Gnade Gottes mich reich macht. Weißt du, Unvergebenheit blockiert, dass der Segen Gottes in unserem Leben fließt, dass wir uns entwickeln, weil wir immer daran machen, ich bin nicht gewollt. Ich bin das fünfte Rad gewesen. Mich hat man nicht gewollt. Aus einer kleinen Wurzel Bitterkeit. Im Laufe der Zeit kommt auch ein Baum der Bitterkeit. Und er trägt bittere Früchte. Hass. Meine Mutter wollte mich nicht. Mein Vater wollte mich nicht. Meine Geschwister wollten mich nicht. Und du merkst es, das ist wie ein roter Faden. Und dann merkst du, dein Lehrer wollte nicht, deine Kindergartentante wollte dich nicht. Deine Schulfreunde wollten dich nicht. Deine Kollegen wollten dich nicht. Niemand wollte dich mehr am Schluss, weil das sich so verfestigt hat in deinem Leben. Du bist wie ein Magnet, du ziehst diese Ablehnung an. Mich hat niemand gewollt. Und der Teufel sagt, ja, es stimmt, du hast recht, dich hat niemand gewollt. Aber ich sage immer wieder, Gott hat dich gewollt. Und Gott hat dich gewollt und sonst wärst du gar nicht hier. Gott hat dich gewollt. Weißt du, aber diese bittere Frucht ist da, kriegst Depression, Aggression, Zorn. Kannst nicht mehr schlafen, kriegst dämonische Zwänge, alles Mögliche. Bitterkeit wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Wenn du das bisschen nur beschäftigst und dich studierst, schlägt dir auf den Magen. die Wunden heilen nicht richtig. Sprüche 18, Vers 14. Wer aber kann einen gebrochenen Geist aufrichten? Wer kann einen gebrochenen Geist aufrichten? Wenn du gebrochen bist und dich gebrochen fühlst und verbittert bist und sauer bist und eingeschnappt bist und beleidigt bist, weißt du, da kommt der Teufel, du hast recht. Und dann gibt er noch mehr Gift dazu, damit du noch besser verbitterst und versäuerst. Wenn der Teufel fertig bringt, dass du auf jemanden sauer bist und dich auf jemanden sauer zu machen, weißt du, was das bedeutet, sauer zu sein? Schwiegermutter, Schwiegervater, wer auch immer. Dann hat er die Schlacht gewonnen. Wenn er fertig bringt, dich sauer zu machen, dann kann er dich mit allerlei anderen Dingen angreifen, ganz besonders mit Krankheiten aller Art. Sei nur sauer auf jemand. Probier, teste mal. Ich wünsche es nicht, aber das kannst du mal testen, die Gegenprobe machen. Und es wird nicht lange dauern, körperliche Leiden werden sich einstellen. Wer kann einen gebrochenen Geist aufrichten? Oder Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz, dass keine Bitterkeit hineinkommt. Kein Hass, kein Wut, kein Zorn. Das Herz ist der Sitz der Gefühle. Weißt du, Unglauben heißt es nicht, nichts zu glauben. So steht es nicht, dass man gar nichts glaubt. Unglaube ist falsche Dinge glauben. Das ist Unglaube. Wir haben geglaubt, wir sind auf dem Weg Gottes. Gott hat uns rausgeführt aus Ägypten und wir sind schon 3 Tage unterwegs. Und jetzt sehen Sie einen See oder einen Teich, eine Quelle oder was das auch immer gewesen ist. Es glitzert so schön, wunderbar. Und mit letzter Kraft schleppt man sich dorthin zu diesem Tümpel. Und was passiert? Ich komme von der Begeisterung hin. Bitteres Wasser, ungenießbar. Eine Enttäuschung. Diese Wasserstelle war ein Schock für Israel. Und Gott erlaubt, dass sie nach 3 Tagen an diesem bitteren Wasser kommen. Das ist die erste Glaubenserfahrung auf dem neuen Weg ins gelobte Land. Ob du mich verstehst oder nicht, ist jetzt dahingestellt. Aber ich möchte dich ermutigen. Weißt du, so ist, wie Gott uns führt. Pro und Contra. Das Wasser ist bitter, ist ungenießbar, schmeckt nicht. Wir haben so viel Opfer gebracht. Und jetzt das. Und jetzt, wo finden wir wieder Wasser? Der bittere Geschmack, dieser Ekel zum Kotzen, diese bittere Erfahrung. Jetzt kommst du in der Gemeinde, denkst, die sind alles nur Heilige, halbe Engel. Geht's dir nicht so? Lauter Gotteskinder. Aber ich habe neulich gepredigt, weißt du, wir kommen alle aus dem Chaos und wir sind alle Chaoten. Wir sind alle so kaputt, verstehst du, und wir brauchen alle Heilung, wir sind alle verletzt, wir brauchen alle die Gnade Gottes. Und am Schluss glaubst du, du wärst der einzige Heilige oder Heilige. Und Israel war 3 Tage unterwegs, sie war noch so frisch unterwegs und so fröhlich und so weiter. Und jetzt dieser Zustand. Jetzt kommt noch eine bittere Stunde, eine bittere Erfahrung, so ein Frust. Und es geht weiter, das ist nicht das Erste. Weißt du, jetzt kommen noch andere Dinge. Kein Brot, kein Fleisch, kein Knoblauch, nix. Du wirst doch eine ganze Menge vermissen, was du in Ägypten gehabt hast. Warte mal ab. Wenn du mit Gott gehst, du wirst vieles vermissen, was du in der Welt gemacht hast und in der Welt erlebt hast, wie es in Ägypten war. Ägypten ist anders als das gelobte Land. Es ist Wüste zuerst mal, die Führung Gottes. Zuerst einmal, du bist von Gott abhängig, morgens bis abends. Alles Herr bist du. Jetzt bist du in einem Lernprozess, im Umdenken. Jetzt kannst du nicht mehr ägyptisch denken. Ruft die Polizei. Jetzt musst du lernen, dich selbst zu verteidigen und selbst für dein Recht zu sorgen oder dein Recht Gott überlassen. Bitter. Weißt du, jetzt erlebst du, wie bitter das Leben ist. Gott selbst hat diese bittere Quelle extra den Israeliten vor die Nase gesetzt. Das war der Wille Gottes. Das war nicht eine Verführung Satans oder dass sie sich verlaufen haben in der Wüste oder eine Falle des Teufels. Nein, das war von Gott gewollt. Mara, diese Erfahrung an Bitterwasser, das war Gott gewollt. Und was macht Moses? Moses betete und die Israeliten haben nur geschrien. Wenn du in einer Situation bist, wo du vor so einem Wasser stehst, vor diesem Unmöglich, nicht schreien, nicht schimpfen, sich nicht aufregen, nicht explodieren, nicht gleich auf die Barrikaden gehen, nicht gleich Polizei rufen und gleich zusammenrotten. Sie rotten sich gegen Moses zusammen. Immer wieder, die Kinder Gottes machen die gleiche Dummheit. Sie rotten sich zusammen, bilden dann einen Pack und denken, Moses muss weg. Nein, Moses betete und Gott zeigte ihm was. Moses bekam von Gott den Auftrag, geh zum Baum, dort schnitzle ein bisschen Holz und schmeiß das Holz ins Wasser. Das war eine prophetische Handlung übrigens. Gott will uns zeigen, wie auch das ungenießbarste Wasser genießbar wird. Das ist, was Gott uns zeigen will. Die schlimmste Bitterkeit, die für Kinder Gottes ungenießbar ist, du musst nur das richtige Holz haben, das richtige Holzstück. Auch die undurchdringbare Wüste wird durchdringbar. Auch der ungangbarste Weg wird gangbar. Auch das Unmögliche wird plötzlich möglich. Und am dritten Tag ist plötzlich Wein da in Kana. Also ist alles möglich. Am dritten Tag verzweifelt man gerne. Eigentlich ist der dritte Tag im Judentum Hochzeitstag. Immer am dritten Tag wird geheiratet. Aber das ist auch Glaubensprobe, der dritte Tag. Auch Glaubensprüfung hier für Israel gewesen. Und dieses Stück Holz, weißt du, was das hinweist, worauf das hinweist? Auf das Kreuz. Dieses Stück Holz. Man soll das Kreuz ansehen, das Kreuz anwenden. Und in dem Moment, wo du deine Bitterkeit hast, ist Wasser ungenießbar, voll Teufel, zum Kotzen, denk an das Kreuz. Und das ist, wie deine Freude anhalten bleibt, dauerhaft. Nur über das Kreuz gibt es dauerhafte Freude, wenn man das Kreuz versteht und das Kreuz begreift. Das Kreuz macht das Leben genießbar, macht das Leben das Wasser brauchbar. Weißt du, das Wasser schmeckt und riecht nach Hölle. Ich kann mir das richtig vorstellen, so in der Wüste. So ein Tümpel, salziges Wasser, ungenießbares Wasser. Aber das Kreuz berührt die Hölle. Halleluja. Das Kreuz berührt die Hölle. Und es ist ein Stück, das vom Himmel kommt. Und unter diesem Zeichen siegen wir. Halleluja. Unter dem Kreuz. Und das wird plötzlich anders. Das Kreuz macht die Situation anders. Das Kreuz berührt das Verderben. Und das Kreuz ist so ein Hoffnungsträger für uns Christen. Weißt du, du verzweifelst vielleicht, bist am Ende, sagst, ich kann nicht mehr. Aber das Kreuz bringt dir Hoffnung plötzlich. Als Christoph Kolumbus nach Amerika fuhr, oder was weiß ich, nach Amerika, auf dem Weg nach Indien war und Indien suchte, den Weg nach Indien suchte, und die Leute auf dem Schiff meuterten schon und wollten umdrehen und zurückfahren. Und plötzlich erlebt er ein Wunder. Er sieht ein Blatt im Meer. Und dieser eine Blatt gab ihm Hoffnung. Er wusste, wir sind irgendwo in einer großen Mündung. Wir werden bald Land erreichen. Und dann hat er den Leuten etwas getan und berechnet und so weiter. Und er war in der Amazonasmündung. Er hat ein Blatt gesehen. Ein Blatt kann dir Hoffnung bringen. Das Kreuz kann dir Hoffnung bringen. Auch wenn du verzweifelst und wenn er alles meutert und alles gegen dich spricht. Und die Leute dich umbringen wollen. Jesus sagt zum Schächer, du wirst mit mir im Paradiese sein. Weißt du, beide haben geflucht, die beiden Kollegen dort am Kreuz. Und dann der eine sagt, oh Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das Kreuz löst die Schuldprobleme in unserem Leben, löst unsere Schuld und löst auch die Schuld der anderen, wo die an mir schuldig geworden sind. Weißt du, du kannst noch so anständig fahren, die Leute rempeln dich an. Was kannst du dafür? Komm morgens, als ich noch in Kreuzberg wohnte, komm morgens raus und um mein ganzes Auto ins Kratzer. Verstehst? Ich habe nichts getan, das Auto ist auch nicht gefahren. Aber irgendjemand mochte kein BMW. Und er kann sich ärgern. Oder kann sagen, naja, guck mal, wenn ich die Autos hier angucke, ja, alle haben Kratzer irgendwo. Da regt man sich um den Kratzer nicht auf. Aber mein heiliges Blechle. Weißt du, wenn du das Kreuz erlebst, das Kreuz vor deinen Augen hast, das Kreuz kennst, mit dem Kreuz lebst, nicht nur so ein Amulett trägst als Kreuz, nein, das Kreuz wirklich eine Realität deines Lebens ist, dann hat die Schuld eine ganz andere Bedeutung. Weißt du, jetzt scheinst nicht mehr nach Gerechtigkeit. Jetzt weißt du, dort am Kreuz ist was passiert. Dort wurde einer sehr ungerecht behandelt. Das war ein Justizmord. Weißt du, und der Mann am Kreuz, der ruft hinaus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn du ganz ehrlich bist und gehst die Menschen durch, die dir so Leid angetan haben, die haben keine Ahnung, was sie dir angetan haben. Du hast nur gut gemeint. Du hast doch, vielleicht, bei dir war alles in Ordnung, du hast gute Absichten gehabt, aber die Leute haben das nicht geschätzt. Bitterkeit ist jetzt was ganz anderes, wenn du das Kreuz vor dir, vor den Augen hast. Weißt du, jetzt erwartest du nicht mehr, dass andere bestraft werden. Jetzt ist einer für dich in den Riss getreten und für die ganzen Schulden dieser Welt. Er stieg hinauf und hat unsere Sünden hinaufgetragen zum Kreuz und meine und deine und all der Welt. Jesus hat die Schuld bezahlt. Johannes 19, Vers 28. Danach, als Jesus wusste, dass er schon bald sterben wird, also er hängt am Kreuz und er wusste, ich habe meine Familie geregelt, Johannes, das ist deine Mutter und. Dann schreit er plötzlich, mich dürstet's, und dann kommt jemand und bringt ihm Essig, reicht ihm Essig zum Trinken, mich dürstet, und dann hat er all dieses bittere, saure Zeug ausgetrunken oder seine Lippen genässt, und dann sagt er, es ist vollbracht. Jesus hat alle Bitterkeiten dieser Welt in sich aufgesaugt. Diesen Essig, dieses saure Zeug, dieses vergehrte Essig ist nichts anderes wie vergehrter Wein. Er ist zu lange gestanden, offen gestanden. Und all das nimmt er jetzt in sich. Dieses Ungenießbare. Die ganze Säure. Es ist vollbracht. Er neigte sein Haupt und verschied, heißt es in meiner Bibel. Die ganze Bitterkeit dieser Welt in sich aufgenommen. Und die Schuld kann jetzt nicht mehr als Manipulationswerkzeug benutzt werden und kann sagen, weißt du, was du mir angetan hast? Eigentlich alles, was passiert ist, ist vergeben, ist gesühnt. Ein anderer hat die Schuld auf dich genommen und niemand darf und kann dich mehr versklaven. Denk dran. Niemand kann dich mehr verdammen. Ist jetzt jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches. Jetzt können alle Staatsanwälte aufhören, nach Schuld zu suchen. Bibel, Ewigkeit, Gott und Glaube und so weiter ist ohne Jesus gar nicht genießbar. Gar nicht verdaulich. Gar nicht anwendbar, gar nicht brauchbar, gar nicht fassbar, gar nicht begreifbar. Ohne Jesus, ohne das Kreuz, Jesu Christi, ohne diesem Stück Holz, ist dieses Marawasser nicht genießbar. Krankheit, Schmerz und Tod sind ohne Jesus gar nicht genießbar. Er hat alles auf sich genommen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Und jetzt kann ich das alles ertragen. Jetzt habe ich eine Hoffnung der Ewigkeit. Ohne dem Kreuz der Stellvertretung ist alles unmenschlich, brutal, grausam, herzlos. Aber jetzt, Jesus starb für mich, starb für die ganze Welt, auch für deren ihre Sünden. Ohne dem Kreuz, ohne dem Werk vom Kreuz und so weiter, ohne der Leistung des Kreuzes, ohne der Reaktion auf das Kreuz. Mose schnitzte nur ein Holz und schmiss rein. So, das Stück Holz. Weißt du, ohne dem Kreuz bleibt alles bitter, ekelhaft, schrecklich, abstoßend. Aber dieses Stück Holz, weißt du, für mich ist das Kreuz ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk. Plötzlich, ich kann das genießen. Ich weiß, Schlimmeres als das, was am Kreuz passierte, kann gar nicht passieren. So schlimme Dinge sind mir noch nicht passiert. Den Meister angespuckt, Dornenkrone aufgesetzt, nackt ausgezogen. Ihn verspottet und verhöhnt. Er, der von keiner Sünde wusste, ist uns zur Sünde gemacht worden. Das Kreuz ist ein Zündstoff. Ist Gift, das Gift entgiftet. Das Kreuz ist der Berührungspunkt vom Himmel zur Hölle. Das Kreuz. Galater Kapitel 6, Vers 14. Paulus sagt, ich will das Kreuz nicht zunichte machen. Mir ist die Welt gestorben. Und ich bin der Welt gestorben. Weißt du, jetzt kann passieren, was da will. Ich bin der Welt gestorben. Und die Welt ist für mich gestorben. Und da brauchst du nicht mehr bitter sein. Dann ist es vollkommen egal, ob die dich lästern, verhöhnen, verspotten, lieben oder hassen. Die Welt ist für dich gestorben. Wenn du tot bist, du bist tot. Durch das Kreuz ist für mich die Welt gestorben. Das Wasser ist genießbar. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Das Kreuz stoppt die Bitterkeit, das Todeswasser und wird zum Lebenswasser. Das Kreuz, Halleluja. In einem einzigen Moment, mit einem Griff. Weißt du, mit einem Griff wird alles versaut und mit einem Griff kann alles in Ordnung gebracht werden. Nur das Kreuz. Ein Blick auf das Kreuz. Weißt du, mit einem Akt kann alles verdorben werden, kann alles zerstört werden. Und mit einem einzigen Akt schaust du auf das Kreuz und bist heil zu derselbigen Stunde. Mit einem Moment kann alles gewonnen oder gerettet werden. So wie auf der anderen Seite, möglichst mit einem Moment eine Verletzung und schon die Bitterkeit da. Und so kann die Heilung von einem Moment zum anderen in deinem Leben kommen. Das Kreuz neutralisiert die Bitterkeit. 2. Mose 15, 25. Mose schrie zum Herrn und der Herr wies ihm einen Baum und er sagt, schmeiß diesen Baum ins Wasser und das Wasser wird süß werden. Ich möchte dir noch etwas sagen. Gott muss dir diesen Baum zeigen. Gott muss dir diesen Baum zeigen. Nicht, dass du irgendeinen x-beliebigen Baum nimmst, eine Birke, Weihnachtsbaum oder Tannenbaum. Nein, du musst den Baum nehmen, den Gott dir zeigt. Das Kreuz im Vatikan, auf dem Petersplatz, eine Legende und Wahrheit oder auch nicht, ist mir auch dahingestellt, aber mir gefällt die Sache trotzdem. In diesem Obelisk auf dem Petersdom, da ist ein Stück vom Kreuz von Golgatha. Wer glaubt, wird selig. Aber ich möchte sagen, vielleicht ist doch eine Wahrheit drin. Mutter Helena, die Mutter von Konstantin, die hat Reliquien gesammelt und sie wollte unbedingt ein Stück vom Kreuz. Und sie ließ in Jerusalem alles ausbuddeln, alles, was irgendwie nach Kreuz war und. Und dann fand sie, und dann hat sie Leichen genommen, Soldaten, die starben oder Leute, die kurz verstorben sind, hat sie immer auf das Stück Holz legen lassen. Und auf ein Stück, da wurde einer draufgelegt und plötzlich wurde zum Leben erweckt, kam zu sich. Und dann sagte, das muss ein Stück vom Kreuz sein. Und das hat sie genommen als Reliquie für den Petersdom oder für Petersplatz in Rom. Und das ist oben. Weißt du, wer das Kreuz berührt? Gott muss dir das Stück zeigen. Wo ist Hilfe und wo ist Heil? Es ist nicht bei irgendeinem Stück Holz. Es muss von Gott gezeigt. Der Baum, den der Herr gezeigt hat, das ist der Baum. Das löst deine Bitterkeit. Diese Ungenießbarkeit. Sonst bleibt alles bitter. Deine ganze Zukunft und deine ganze Ewigkeit, da bleiben alle Zustände bitter, wenn du nicht das Richtige nimmst. Deshalb das Kreuz von Jesus Christus. Nicht irgendein Kreuz. In Israel gab es tausende und abertausende Kreuze. An manchen Tagen wurden bis zu 2000 Leute gekreuzigt. Nein, du brauchst das Kreuz Jesu Christi. Unser Leben braucht diese Verwandlung von bitter zu süß. Von Wasser zu Wein. Das Stück Holz hat eine ganz gewaltige Wirkung. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft, denen, die selig werden. Den anderen ist Torheit, Dummheit. Du brauchst den Fingerzeig Gottes, damit du die Lösung findest. Du brauchst die Weisung Gottes. Was muss ich tun, um die Bitterkeit aus meinem Leben herauszuschaffen? Du brauchst einen Hinweis von oben, eine Offenbarung und plötzlich ein Wort vom Herrn, ein Rema-Wort. Dann ist erledigt. Komm, lasst. Der Herr wies ihm einen Baum, der seine Bitterkeit beseitigen kann. Schau die Geschichte von Josef an. Weißt du, du möchtest gesegnet werden. Schreist nach Segen. Segne mich, Herr. Segne mich, Herr. Segne mich, Herr. Segne mich, Herr. Und der Herr segnet. Der möchte dich brennen segnen. Aber das Problem liegt bei dir. Er kann dich noch nicht segnen. Und guck mal die Geschichte von Josef an. Erst als er alles vergessen hat, was die lieben Brüder ihm angetan haben. Als er alles hinter sich ließ. Er vergaß seinen Vater, vergaß seine Brüder, vergaß die Schuld seiner Brüder. Als er gesagt, jetzt bin ich in Ägypten und jetzt bleibe ich Ägypter und jetzt lebe ich Ägypter. Rasierte seine Glatze, polierte sie noch, parfümierte sich, sprach Ägyptisch, benahm sich als Ägypter, lebte wie ein Ägypter. Als er alles hinter sich gelassen hat, den ganzen Unfug hat er vergessen. Und da begegnet ihm der Herr. Da hat er den Brüdern vergeben, als er alles vergessen hat. Nach 2 Jahren kommen die. Und Gott schafft Versöhnung. Plötzlich kommen sie, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Die haben nicht einmal aufschauen sich getraut, so demütig waren sie, so scheinheilig waren sie. Ganoven waren das. Und Josef hat die gekannt. Jeden Einzelnen, die sind nur bis ein paar Jahre älter gewesen, 20 Jahre älter. Aber wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Weißt du, als er seine bitteren Erfahrungen vergaß, du kannst erst ein Segen sein für die Welt und für deine Umgebung und für dich selbst, wenn du alles vergisst, den Unfug, was die Leute dir angetan haben oder noch antun werden, wenn du großzügig bist. Wie soll dieser einfache Baum, dieses Wüstenholz aus den Wassermengen für so viele Menschen, die in Bitterkeit stehen und das Wasser nicht genießen können und nicht trinken können, wie soll das für so viele ausreichen? Ja, das Kreuz reicht aus für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Menschlich unmöglich, bei Gott ist aber alles möglich. Das geringste Mittel, das Kreuz, Stück Holz, schmeiß hin. Von Gott angeordnet. Wenn Gott etwas anordnet, das wird zum Heilmittel und wirkt Wunder. Und zwar durch die Anordnung Gottes, nicht durch den Baum und durch das Holz, nein, durch den Gehorsam. Das ist ausschlaggebend. Und wir müssen an Gottes Gebrauchsanweisungen uns halten. Mach so. Und dann wirst du die Ergebnisse haben. Mach so. Man muss sich absolut an die Anweisungen des lebendigen Gottes halten. Und nur das göttliche Mittel kann das ungenießbare Wasser genießbar machen. Denk nur an Apostel Paulus, 2. Korinther 17, 12, Vers 7 und folgende Verse. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch, wird damit nicht fertig. Fasten und Beten halfen ihm nicht. Und ich sage euch, liebe Geschwister, Fasten und Beten hilft nicht. Mag gut sein, mag richtig sein, mag wahr sein, aber Fasten und Beten hilft nicht. Ich habe 3-mal gefastet und es ist nichts passiert. Bis Gott ihm sagt, Bruder, lass dir an meine Gnade genügen. Weißt du, Gott gibt uns Gnade. Und du kannst erst mit diesem Fall fertig werden, mit dieser Schuld, mit diesen Schuldkomplexen, mit den ganzen bitteren Erfahrungen, was du ständig machst. Und Paulus hat permanent bittere Erfahrungen gemacht. Der musste nur irgendwo seinen Mund aufmachen. Da gab es gleich Rebellion und Aufstand und Protest. Der will uns bekehren. Der hat selber Leute ins Gefängnis gebracht. Und dann kamen die Juden. Ja, der ist so ein Dissident. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist, was dein Problem löst, die Gnade Gottes. Bei dir und bei anderen. Erst durch das Kreuz lernt man, Ungerechtigkeiten zu verarbeiten, Ungerechtigkeiten hinzunehmen und anzunehmen. Weißt du, und dann alles Gott überlassen. Er schalt nicht, sondern er überließ Gott das Gericht und dass Gott streitet. Und weißt du, wie Gott für Jesus gestritten hat? Er hat ihn am 3. Tag auferweckt. Und der 3. Tag war für die Jünger schon ein schrecklicher Tag. Guck mal, 3 Tage, wo ist unser Heiland? Keinen Herrgott, keinen Meister, keinen Rabbi. Und am 3. Tag hat er ihn auferweckt. Ihr Schwachpunkt wurde ihr Sieg. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Gott kann aus unseren Niederlagen Siege machen und er macht es. Und glaub mir, der Herr Jesus macht anders, als du denkst und erwartest. Er kommt durch die Hintertür. Dieses Richten, das, was von Gott ausgeht, ist nicht Verdammnis. Guck mal, der Herr Jesus ist nicht zum hohen Priester Kaiphas gegangen und sagt, weißt du, Kaiphas, guck mal, ich bin Jesus, hier meine Hände, schau in, was du gestochen hast. Er ging nicht zum Pilatus und nicht zum Herodes und er ging nicht zum Judas und hat angeklagt, Judas, was hast du getan, du hast mich verraten und verkauft. Weißt du, Jesus hat niemand angeklagt. Auch nicht den Petrus, weil er den Herrn verleugnete. Er kommt nur zu Petrus. Und weißt du, der Herr hat schon etwas Schreckliches erlebt. Von seinem besten Jünger, eigentlich 2 seiner besten Jünger, Judas und Petrus, waren seine besten Kollegen. Der eine hat ihn verraten und der andere hat ihn verleugnet. Und er hat Gnade warten lassen beim Petrus. Judas hätte auch Gnade bekommen, wenn er zu Jesus gekommen wäre. Aber der hat sich vorher erhängt. Ich habe unschuldig Blut vergossen, hat sich selbst verdammt, wird an seinen Sünden selbst gearbeitet, ist verbittert worden, Nimmt dieses Geld, diese Silberlinge, macht, was ihr wollt, am Friedhof gekauft und nachher hinterher. Weißt du, er hat zu an seinen Sünden rumgemacht. Und Geschwister, es ist gefährlich, an seine Sünden, an seinen Fehler, egal was war, auch wenn du Fehler gemacht hast. Ich habe Jesus verraten. Ich habe Jesus verkauft. Ich habe Jesus ausgeliefert. Ich habe Jesus umgebracht. Und Judas macht so rum, der hätte auch Gnade bekommen. Aber der Teufel war schneller bei ihm. Nichts aufhängen, mein Leben hat keinen Wert. Du wirfst dein Leben viel zu schnell weg. Du gibst dich viel zu schnell auf. Weißt du, du kannst bitter werden. Was habe ich bloß gemacht? Was habe ich bloß gemacht? Petrus weinte bitterlich. Das ist, wie sein Problem gelöst wurde. Er ging raus und hat geheult, als der Hahn krähte. Er wusste, was passiert ist. Jesu Wort hat sich erfüllt. Und an unserem Leben muss sich das Wort Gottes erfüllen. Wir müssen alle durch die Wüste. Wir müssen alle nach Mara kommen. Er weinte bitterlich. Da weinte er die ganze Bitterkeit raus. Und wir müssen uns manchmal die ganze Bitterkeit ausweinen. Oh, was war ich für ein Trottel, ein Dummkopf, ein Narr, ein Idiot. Was war ich? Hätte ich, oh, bei diesem Mädel habe ich mich geschämt. Also, ich will Prediger werden und schäme mich da. Ich habe so viel Wunder erlebt und schäme mich doch. Petrus hat sich in die Brust geschlagen. Ich habe versagt. Er hat die Verantwortung genommen. Beim Judas wäre es auch gewesen. Judas hat auch mit seinen Sünden rumgemacht. Aber Petrus weinte bitterlich. Und da ist die Bitterkeit rausgekommen. Die Bitterkeit muss raus. Die muss raus. Werde deine Bitterkeit los. Jesus richtet niemand, er verurteilt niemand. Er versucht uns Gnade rüberzubringen. Weißt du, die Sache in Ordnung zu bringen. Das ist, was Jesus macht. Das Kreuz ist das Gegenmittel gegen jede Ungerechtigkeit. In der Bergpredigt sagt der Herr, Matthäus 5, Vers 11, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles gegen euch reden und damit lügen. Seid fröhlich und getrost, wenn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn das haben sie ebenso getan mit den Propheten, die vor euch gewesen wird. Lukas fügt noch hinzu, jubelt und hüpft. Du sollst sogar hüpfen. Halleluja, wunderbar. Weißt du, wir sollen nicht verbittert sein. Was tun sie mir an? Und so weiter. Guck mal, sie wurden geschlagen, die Apostel Johannes und Petrus, und sie kamen zu den Nieren, die Hände erhoben, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit großer Freude und gaben wieder Zeugnis mit großer Freudigkeit. Du darfst nicht anklagen, was haben sie mir angetan? Sie haben uns ins Gefängnis gesteckt. Sie haben uns geschlagen. Sie haben uns verboten. Die hätten bitter werden können und das Evangelium wird nicht weiter verbreitet worden. Aber sie sind nicht bitter geworden. Die haben gebetet und der Heilige Geist erfüllte sie mit großer Freude. Und wenn der Heilige Geist dein Herz erfüllt, da ist Liebe da, da ist Freude da, da ist Friede da und da ist kein Platz für Bitterkeit. Sie wurden mit großer Freude erfüllt. Jubelt und hüpft, denn euer Lohn wird im Himmel groß werden. Denk an den Himmel. Wenn du durch Rufmord gehen musst, wenn man deinen Namen mit Dreck bewirft, wenn man über dich spottet und lästert oder dich ungerecht behandelt, freu dich auf den Himmel. Du wirst einen großen Lohn haben. Denk an deine Belohnung. Wisse, nach dem Kreuz gibt es immer Auferstehung. Nach dem Kreuz gibt es immer Auferstehung. Darum kannst du dann auch das Bittere genießen und spuckst raus. Aber du genießt es, den Geschmack. Und dann nimmst du was anderes in den Mund. Das Kreuz verwandelt das Bittere in Süß. Das Kreuz gibt dir eine andere Sicht. Das Kreuz bekommst du den Schlüssel, um die Dinge zu verändern, alles auf den Kopf zu stellen. Das ist, was das Kreuz bewirkt. Jubelt und hüpft. Euer Lohn wird groß im Himmel sein. Und damit werden wir die Bitterkeit los. Das Kreuz verändert die Realitäten. Und die Realität wird beeinflusst, nicht durch uns, sondern durch das Kreuz Jesu Christi. Es ist nicht der Leibe der Rede wert, was wir alles noch bekommen werden. Das Böse wird gebrochen, die Macht des Bösen wird gebrochen. Und jetzt kannst du mit Leichtigkeit Konflikte bewältigen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Unter diesem Zeichen siegen wir. Wir lecken nicht mehr unsere Wunden. Och, was haben die mir angetan? Was haben die von mir genommen und geraubt und so weiter? Wir pflegen uns nicht mehr und suchen nicht mehr Mitleid bei den Menschen. Das ist eine Krankheit, dass die Leute Mitleid suchen bei ihren Mitmenschen. Versteht mich bitte. Wichtig ist, dass Gott dich versteht, Bruder, Schwester. Wenn Gott dich versteht, dann bist du richtig verstanden. Alle anderen verstehen dich sowieso nicht. Weißt du, und dann sucht man nicht mehr einen Sündenbock. Denn wir haben jetzt einen Sündenbock. Jesus ist der Sündenbock geworden und geblieben bis heute. Auf ihn hat Gott die ganze Schuld dieser Welt geladen. Er ist dieser Sündenbock. Und wir nehmen die Ungerechtigkeiten, die jetzt auf uns zukommen, gar nicht an. Die sind auf Jesus. Die Sünden von denen sind auf Jesus. Die betreffen mich nicht mehr. Sie kommen zwar an mir ran, aber nicht mehr in meine Seele. Und Bitterkeit entsteht in deine Seele, entwickelt sich in deine Seele. Weißt du, wie bei einer Perlmuschel. Weißt du, da kommt ein bisschen Dreck rein. Aber wenn du die Gnade Gottes hast, du umzingelst das mit Liebe. Und plötzlich wird aus diesem Dreck, diesem Eindringling, dieser Sünde, diesem Schuld, plötzlich wird es eine wunderbare Perle. Und deine Seele erlebt ein Wunder. Und die Bitterkeit nimmst du nicht mit in der Ewigkeit. Die kannst du nicht gebrauchen. Diese Anklagen und so weiter. Wir sollen dem Wort Gottes glauben. Das Wort Gottes ist übernatürlich in der Herkunft, in Dauer und Wert und Reichweite und Kraft. Und wir sollen dem Wort Gottes vertrauen. Der Herr sagt, dir sind alle deine Sünden vergeben. Und vergib den Schuldigen. Wer das Wort Gottes ernst nimmt und sich dem Wort Gottes öffnet, der öffnet sich für die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes wird ausgegossen in deinem Leben, in deinem Herzen. Und plötzlich kannst du lieben, auch die Leute, die dir so zusetzen und Probleme machen. Weißt du, Liebe ist stärker als der Tod. Stärker als die Bitterkeit, die größte, schlimmste Bitterkeit. Entweder du hast Liebe oder du hast Bitterkeit in deinem Herzen. Deshalb schmeiß das Kreuz rein und sag, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Wir überwinden den Ärger, den Stress, den Wut und alles, was so auf unser Leben einstürzt. Wir überwinden das in dem Weit durch Jesus Christus. Deshalb sagt Paulus, ich möchte nichts anderes predigen und nichts was anderes erzählen als Christus, den Gekreuzigten. Und das ist der Schlüssel, um das Leben genießbar zu machen. Sonst ist das Leben nicht genießbar, glaub mir das. Sonst kommen wir nicht weiter. Sonst verrecken wir unterwegs, auf Deutsch. Sonst erreichen wir nicht das Ziel. Aber das Kreuz hilft uns. Das Kreuz. Halt das Kreuz hoch, wo du auch hingehst, was du tust und was du machst. Das ist das Zeichen für dein Leben, um deine Bitterkeit zu erleben. Maria heißt eigentlich nichts anderes als die Bittere. Weißt du, sie hat Jesus empfangen. Und du solltest auch so eine Maria sein, die Jesus empfängt. Miriam, Maria und so weiter, Mara, das ist alles bitter, hat mit Bitterkeit zu tun. Du sollst Jesus empfangen. Und wenn du Jesus in dir hast, kannst nicht mehr bitter sein. Kannst nicht mehr verbittert sein. Auf den Josef, der dich verlassen will. Auf die Umstände, kein Platz für dich. Niemand will mich. Niemand braucht mich. Die Bittere. Maria war die Bittere. Erlebt so viel Bitterkeit in ihrem Leben. So viel Verachtung. Aber Jesus ist in ihrem Herzen groß, unter ihrem Herzen groß geworden. Und unter deinem Herzen muss Jesus groß werden. Halleluja. Lass uns aufstehen. Und so überwinden wir die Bitterkeit. So werden wir von der Bitterkeit los in dem Namen Jesus. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst, alles hinter uns zu lassen. Dass wir nicht mehr auf uns schauen und nicht mehr auf die anderen Leute schauen und nicht auf die Umstände mehr schauen und nicht auf die Situation mehr schauen und nicht auf die Ereignisse schauen, was da passiert ist alles in dieser Welt und um uns alles geschehen ist. Nein, wir schauen jetzt auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Herr, und du nimmst alle Bitterkeit von uns weg. Unter diesem Zeichen siegen wir. Lob und Dank. Das Kreuz von Golgatha ist die stärkste Waffe gegen jede Bitterkeit. Das Kreuz von Golgatha ist die stärkste Waffe. Schlimmeres, als was dort am Kreuz von Golgatha passiert, kann überhaupt nicht auf dieser Welt mehr passieren. So viel Ungerechtigkeit und so viel Verbrechen. Aber du hast es alles auf dich genommen, Herr. Und deshalb, es kann nicht schlimmer sein und schlimmer werden. Und dieses Stück Holz macht das Leben genießbar für uns. Lob und Dank. Kannst du Amen sagen? Lob und Dank. Amen.